Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem europapolitischen Podcast Götterfunken. Wie die meisten von euch sicherlich schon mitbekommen haben, wird dieses Jahr das Europaparlament neu gewählt. In Deutschland findet die Wahl am 9.6. statt und alle EU-Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Stimme für eine Partei abzugeben, von der sie im Europäischen Parlament vertreten werden möchten. In unserer Podcast-Reihe Auf ein Wort mit stellen wir euch die Kandidierenden für das Europäische Parlament vor. Heute auf ein Wort mit Niklas Nienass. Er ist Mitglied im Europäischen Parlament für die Grünen in MV und kandidiert für eine Wiederwahl. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Freue mich, hier zu sein.
Können Sie zunächst ein paar Worte zu sich selber sagen und sich einmal ein wenig vorstellen? Vielleicht haben wir einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie noch gar nicht kennen, dass die einmal einen groben Überblick bekommen.
Ja, sehr gerne. Ich bin Niklas Nienass. Ich bin Abgeordneter der Grünen seit 2019 im Europäischen Parlament. Ich werde sehr bald 32 Jahre alt, bin damit noch einer der jüngsten Abgeordneten hier im Europäischen Parlament und ich beschäftige mich mit den Themen Wirtschaft, regionale Entwicklung, insbesondere die ländlichen Räume, aber auch Spitzentechnologien wie zum Beispiel dem Weltraum und mit dem Thema Kultur.
Was ist denn Ihre Motivation, dass Sie nochmal in das Europäische Parlament einziehen wollen?
Ja, ich habe jetzt schon relativ viel gemacht, insbesondere Vorbereitungen für die regionale Entwicklung, aber auch die ganze Vorbereitung für ein europäisches Weltraumgesetz und so die Industrie der Zukunft wirklich voranzutreiben. Wir haben außerdem mit dem Step Proposal zum Beispiel neue Industriepolitikstandards für Europa auf den Weg gebracht. Wir haben den Green Deal vorbereitet und auch schon in weiten Teilen umgesetzt, aber so eine Umsetzung, die dauert auch. Und so ist es, dass wir wirklich jetzt in dem nächsten Mandat nochmal richtig intensiv über das gesamte Budget der Europäischen Union entscheiden werden. Dabei geht es um mehrere Milliarden Euro. Eigentlich kann man schon in die Billionen hineingehen. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig. Und deswegen möchte ich meine Expertise der letzten 5 Jahre dafür einsetzen, das wirklich in Zukunft weiter voranzutreiben. Insbesondere bei der regionalen Entwicklung haben wir viel zu tun und müssen dafür sorgen, dass zum Beispiel die ganzen Förderprogramme einfacher werden, dass wir die Bürokratie abbauen, aber eben auch, dass wir für die richtigen Maßnahmen, nämlich für den Strukturwandel, also für den Wandel hin zu einer CO2-freien Wirtschaft, dass wir dafür einfach das Geld einfach und zügig bereitstellen. Auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel entscheidend, dass wir es hinbekommen, hier in Mecklenburg-Vorpommern eben auch die Industrie der Zukunft aufzubauen, dass wir jetzt nicht nur Energielieferant werden für ganz Europa, sondern auch direkt hier produzieren und quasi von diesem Wandel, der jetzt gerade in ganz Europa abläuft, auch dann hier profitieren. Und dafür will ich mich in den nächsten 5 Jahren einsetzen und da steht einiges an und deswegen will ich es jetzt nochmal 5 Jahre weitermachen.
Ja, sehr spannend. Von einigen Themen, die Sie da schon angesprochen haben, kommen wir dann später auch nochmal ausführlicher dazu. Das ist nochmal eine eher einfachere oder allgemeinere Frage. Was sind für Sie die 3 wichtigsten Errungenschaften von der EU?
Na, also insgesamt würde ich sagen, dass die EU für Frieden, Wohlstand und Sicherheit gesorgt hat. Das ist mal so ganz, ganz grob. Ich finde das einfach immens krass zu sehen oder auch zu bedenken, dass in vielen anderen Teilen der Welt und auch in der Vergangenheit Konflikte nicht mit Dialog und Gesprächen und Abstimmungen bewältigt wurden, sondern im Zweifel mit Gewalt und mit Krieg. Und das haben wir zum Glück überwunden und haben dabei nicht nur Frieden geschaffen, sondern eben auch eine Wirtschaft, die wirklich Wohlstand für alle garantiert. Also Friedenszeiten sind ja einfach nicht nur gut, weil man keine Gewalt erleben muss, sondern eben auch, weil man gleichzeitig noch die Möglichkeit bekommt, ein besseres Leben aufzubauen. Und das hat die EU einfach phänomenal geschafft, wie einfach keine andere Institution der Welt, wie keine andere Region der Welt. Und das ist ein großes Vorbild. Ich würde aber auch noch mal ein bisschen konkreter werden wollen und würde sagen, dass wir uns gerade mit dem Green Deal extrem dem ganzen Thema Klimaschutz widmen und da wirklich global eine Vorreiterrolle einnehmen. Das ist schon immens. Und auch in den Fragen der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nimmt Europa einfach eine immens wichtige Rolle ein, weil wir zeigen, dass Demokratie funktioniert und besser funktioniert als Abschottung, Gewalt und Imperialismus.
Ist ja auch besonders durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nochmal vor Augen geführt worden, wie wertvoll dieser Frieden ist. Welche Themen, also Sie haben jetzt auch den Green Deal nochmal angesprochen, welche Themen wollen Sie denn weiterhin im Europaparlament bearbeiten? Also die Weltraumthemen sind bei Ihnen weiterhin wichtig, zum Beispiel?
Genau, also ich werde vor allen Dingen weiterhin mich um die Themen Wirtschaft kümmern. Das hatte ich ja schon mal gesagt, da eben dieser Wandel hin zu einer Wirtschaft, die einerseits CO2-neutral funktioniert. Das ist einfach eine Notwendigkeit, damit wir eine Zukunft haben können, eine Erde, auf der wir wirklich leben können. Das Thema Klimawandel ist nicht einfach weg, ganz im Gegenteil, es verschärft sich immer, immer weiter. Wir müssen wirklich ins Handeln kommen. Aber ich will auch eine Wirtschaft, die den Menschen in den Vordergrund stellt. Ich will, dass wir es hinbekommen, dass wir die Fähigkeiten der Menschen wirklich nutzen, dass wir für eine Verwirklichung der Menschen eben auch die Wirtschaft benutzen und dass die Menschen es eben hinbekommen können, ihre Fähigkeiten möglichst gut für diese Gesellschaft einzusetzen. Und das bedeutet eben auch einen höheren Wohlstand in unseren verschiedenen Regionen, insbesondere halt eben für Mecklenburg-Vorpommern ist da noch viel Entwicklungspotenzial, aber eben nicht in der Wirtschaft, ja, die alles kaputt macht und die Leute ausnutzt, sondern wirklich den Menschen in den Vordergrund stellt. Und da sehe ich halt vor allen Dingen, dass wir die Frage beantworten müssen, warum sollen die Leute in Zukunft europäische Produkte kaufen? Warum soll die Welt bei uns noch überhaupt irgendwas einkaufen, wenn wir so teuer sind? Und ich glaube, die Antwort darauf ist, weil wir die fortschrittlichsten, innovativsten Produkte herstellen und eben neue Trends aufmachen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, das eben nicht nur CO2-neutral zu machen, sondern eben wirklich die ja, zukünftige Spitzentechnologie eben aus Europa zu produzieren.
Also ich höre da
deswegen werde ich mich auf den
Themenbereich raus als
Wirtschaft fokussieren, da insbesondere eben...
Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen.
Ich habe jetzt nichts verstanden.
Wettbewerbsfähigkeit ist also ein sehr wichtiger Punkt für Sie.
Wettbewerbsfähigkeit in einer anderen Art und Weise.
Und in welchen Ausschüssen wollen Sie sich dann weiter dafür einsetzen? Also Sie sind ja aktuell zum Beispiel im Industrieausschuss. Wären das dann Ausschüsse, die Sie weiterhin, in denen Sie weiterhin arbeiten möchten?
Ja, absolut. Ich bin im regionalen Entwicklungsausschuss und im Industrieausschuss, außerdem im Kultur- und im Ausschuss und im Ausschuss für konstitutionelle Fragen. In Zukunft wird es wahrscheinlich nicht ganz so viel sein, weil wir einfach nur zwei Ausschusssitze eigentlich haben. Durch den Brexit haben wir aktuell so viele. Aber tatsächlich ist der Fokus auf Industrie und Energie und regionale Entwicklung.
Welche langfristige Vision haben Sie für Europa? Also in welche Richtung würden Sie da gehen wollen? Da gibt es ja zum einen ein Modell, in dem man sich die Europäische Union vorstellt wie die Vereinigten Staaten, in dem man sehr, sehr eng zusammenarbeitet und die Nationalstaaten mehr Kompetenzen nach Brüssel abgeben. Oder natürlich in die dementsprechend andere Richtung, in dem man dann wieder mehr Kompetenzen aus Brüssel wegnimmt. Welche Richtung wäre da für Sie oder welche Vision für die Zukunft der EU haben Sie da?
Also ich glaube, das ist sehr richtig, dass man genau diese beiden Punkte aufmacht, weil das Problem, was wir eigentlich mit der Europäischen Union momentan haben, ist, wir sind in so einem Zwischenstadium, wo wir entweder mehr oder weniger Europa brauchen, um handlungsfähig zu bleiben. Und weniger Europa bedeutet einfach, dass wir weniger mächtig sind, dass wir weniger unsere Werte verteidigen können im Ausland, dass wir weniger unsere Interessen vertreten können und dass wir am Ende einfach nur uns aussuchen können, von wem wir quasi beherrscht werden und wer uns irgendwie reinredet. Ich finde, das ist keine sinnvolle Option für uns. Ich möchte die Souveränität der Europäerinnen und Europäer stärken und deswegen brauchen wir ein stärker vereintes Europa. Und tatsächlich glaube ich, dass wir sogar einen Schritt weiter gehen müssen als die Vereinigten Staaten von Europa. Ich möchte einen europäischen Bundesstaat, also ein bisschen eher zu vergleichen mit der Bundesrepublik Deutschland. In der Bundesrepublik haben wir auch im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten wesentlich mehr Kompetenzen auf Bundesebene, aber ein starkes Mitspracherecht der Region. Das halte ich für extrem wichtig. Und ich würde auch sagen, dass wir auch noch ein stärkeres Mitspracherecht der Bürgerinnen und Bürger brauchen. Ich habe eben ganz kurz die regionale Entwicklung angesprochen. Da verteilen wir extrem viele Fördermittel, extrem viel Geld und häufig ist es so ein schwieriger Prozess, wo man nicht wirklich mitentscheiden darf. Das will ich ändern. Ich will, dass wir Bürgerbeteiligung da haben und dass Menschen mitentscheiden können, wie sich ihre Region wirtschaftlich, sozial, kulturell weiterentwickelt und dass das halt wirklich eine Politik zum Anfassen, eine Demokratie zum Mitmachen wird, wo wir dann wirklich ein direktes Verhältnis von Europa und den Bürgerinnen und Bürgern haben. Aber dieses vereinte Europa, das gibt uns die Stärke und die Kraft, auf internationaler Bühne unsere Interessen zu verteidigen und sich wirklich für ernste Demokratie und für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte einzusetzen. Mehr als das bisher, um ehrlich zu sein, die Amerikaner und auch die Europäer tun, weil wir einfach zu sehr hin und her gerissen sind zwischen 27 Mitgliedstaaten, jeder Einzelne mit einem Veto und dabei halt keine einheitliche Politik rauskommt. Und deswegen brauchen wir einen europäischen Bundesstaat.
Also gemeinsam sind wir stark, würde ich da raushören. Dann
Absolut.
sind Sie auch für ein Initiativrecht für das Europäische Parlament. Sie haben das ja jetzt schon angesprochen, mehr Beteiligung der Bürger. In der EU ist natürlich das Parlament die einzig direkt gewählte Institution. Würden Sie das dann unterstützen und das Parlament stärken wollen?
Ja, ich denke schon, dass wir ein Initiativrecht für das Parlament brauchen, aber um ehrlich zu sein, ist das Ganze ja nur so eine, das ist so ein bisschen angehübscht, ja. Weil die Sache ist, das Initiativrecht, der Bundestag hat auch ein Initiativrecht, nutzt es aber kaum. Warum? Weil einfach die Aufgaben ein bisschen anders sind, weil vor allen Dingen das Know-how um so einen richtigen Gesetzestext mit all seinen Einzelheiten wirklich einzubringen und auszuarbeiten, das ist halt viel sinnvoller bei der Regierung, also bei der Kommission, in unserem Fall aufgehoben. Aber nichtsdestotrotz sollte das Initiativrecht kommen. Was ich aber viel, viel wichtiger finde, ist das alleinige Budgetrecht. Eigentlich ist es so, dass Parlamente oder die Existenz von Parlamenten gibt es nur, weil über Geld entschieden wird. Das ist ja, geht ja auf damals die Magna Carta zurück, wo die Engländer ihrem König gesagt haben, wenn du Steuern von uns kriegst, dann dürfen wir als Parlament oder in Form eines Parlaments mitentscheiden, wie dieses Geld eingesetzt wird. Und so wurden die ersten Parlamentsrechte eingeführt, überhaupt über Steuern und das die Ausgaben zu entscheiden. Dieses Recht, das fehlt uns oder wir haben es halt nur eingeschränkt. Und das ist viel entscheidender. Das möchte ich viel mehr haben, das Recht über Geld zu entscheiden, also frei zu entscheiden, wofür wir das Geld einsetzen und frei zu entscheiden, wie wir das Geld einnehmen. Und das ist ein viel wichtigerer Faktor, um wirklich gute Politik, Wirtschaftspolitik eben machen zu können.
Also demokratischere finanzielle Verteilung, also mit mehr demokratischer Einbeziehung des Parlaments. Das ist natürlich ein spannender Punkt. Das habe ich so tatsächlich auch noch nie vorher gehört, weil meistens ja die Diskussion um dieses Initiativrecht vom Parlament geht. Dann einmal, also viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern werden wahrscheinlich noch nichts davon gehört haben zuvor. Ich kann es auch gerne zugeben, ich habe mich damit auch im Zuge des Interviews das erste Mal damit beschäftigt, das Europäische Weltraumgesetz. Können Sie das einmal so, dass auch jeder, der da noch nie von vorher gehört hat, einmal erklären, dass jeder ungefähr weiß, warum das wichtig ist und warum wir das brauchen?
Also ich habe gerade eben erst auch eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema aufgenommen. Ist 25 Minuten lang. Ich glaube, so lange wollen wir uns nicht dem Thema widmen. Aber ich versuche es mal ganz kurz. Wir haben vor aktuell folgende Situation. Es nimmt immer mehr und mehr zu, was wir im Weltraum machen. Das ist eigentlich ganz gut, weil dadurch mehr günstige Services angeboten werden können und wir mehr Vorteile aus dem Weltraum haben. Schon heute basiert eigentlich, wenn Sie sich erinnern, also zum Beispiel GPS und Galileo, die ganze Positionierung basiert auf Weltraumdaten. Das heißt, auch unser Flugverkehr, Schiffsverkehr, Zugverkehr, all das funktioniert nur mit Positionierung von GPS und Galileo. Ohne diese ganze Infrastruktur würden wir wirklich zurückkatapultiert werden in die 60er, 70er Jahre. Mit dem Unterschied, dass heute kaum jemand noch weiß, wie man mit den Sternen navigiert oder ohne GPS fliegt. Und hinzu kommt, dass wir zum Beispiel den Kampf gegen den Klimawandel auch nur mit Satellitendaten machen. 80% der Erkenntnisse, die wir haben, im IPCC-Bericht festgehalten sind, kommen aus Satellitendaten von Kopernikus. Jetzt habe ich eben ja schon gesagt, dass wir mehr und mehr Aktivitäten im Weltraum haben, was erstmal gut ist. Das Problem ist nur, je mehr es da abgeht, je mehr wir da haben, desto mehr entsteht auch Schrott. Und Weltraumschrott hat eine Besonderheit, der ist ziemlich gefährlich. Wenn man so eine kleine Schraube nimmt von ungefähr 1 Zentimeter Länge, dann hat der, weil da oben ja alles ziemlich schnell umherfliegt, hat der beim Aufprall die Sprengkraft von einer Handgranate. Und das ist extrem gefährlich, weil wenn dann ein Satellit explodiert, durch so ein kleines Schrottteilchen getroffen, dann entsteht was? Natürlich wieder noch mehr Schrott, der dann wiederum auch andere Sachen kaputt machen könnte. Das heißt, je mehr Objekte ich im Weltraum habe, desto höher ist die Kollisionsgefahr. Und wenn einmal alles explodiert oder wenn es einmal anfängt, wirklich in großen Maßstäben kaputt zu gehen, dann besteht die Gefahr des sogenannten Kessler-Syndroms. Und das besagt, dass dann alle Raumfahrtinfrastruktur, also sämtliche Satelliten, die wir haben, zerstört werden über einen Zeitraum von ungefähr 1,5 Jahren. Und das wiederum hätte zur Folge, ich habe es eben schon mal kurz angeteasert, dass wir ungefähr in die 60er Jahre zurückfallen würden. So, und jetzt kommt das Europäische Weltraumgesetz ins Spiel. Wir wollen einerseits ermöglichen, dass wir mehr Nutzen aus der Raumfahrt ziehen können, also mehr Sachen hoch können. Auf der anderen Seite wollen wir nicht riskieren, dass irgendwas dabei kaputt geht. Und dementsprechend brauchen wir Regeln. Wir brauchen Regeln, wie wir mit dem begrenzten Platz im Raum, im Weltraum umgehen. Also begrenzt deshalb, weil nur manche Orbits interessant sind. Wir müssen Regeln, wie wir mit toten Satelliten und anderen Schrottteilchen umgehen, dass wir die Gefahren reduzieren, aber eben auch Fragen beantworten von Lichtverschmutzung. Wenn man heutzutage zum Beispiel versucht, die Sterne zu beobachten, sieht man sehr häufig mal Satellitenschwärme vorbeifliegen. Das ist ganz schön störend für uns als Normalos, aber die Astronomen, die haben noch größere Probleme damit. Und natürlich ist auch das Thema Klimaschutz auch in der Raumfahrt entscheidend. Das sind alles so Themen, aber auch Registrierung. Wie können wir besser zusammenarbeiten? Wie können wir die europäische Raumfahrtindustrie stärken, weil sie immer noch sehr ausdifferenziert ist tatsächlich, im Gegensatz zu den Amerikanern, wo wir ein europäisches Weltraumgesetz sehr, sehr gut gebrauchen können, mit dem wir dann Amerikaner, Chinesen, Japaner, Russen, wen auch immer, zwingen können, unsere Standards anzunehmen und langfristig mehr Sicherheit im Weltraum zu schaffen. Und genau, wer da mehr Interesse dran hat, an diesem wirklich sehr wichtigen und häufig unterbeleuchteten Thema, dem kann ich nur herzlich ans Herz legen, mal in unseren oder in meinen Podcast reinzuhören. Einfach Europa, der sich diesem Thema auch annimmt. Und daran, oder man merkt auch, glaube ich, gut, dass das Thema immer relevanter wird. Wenn man sich erinnert, vor ein paar Tagen gab es bei vielen Leuten auf der Warn-App, Achtung, Achtung, Weltraumschrott brettert auf Deutschland nieder. Und diese Nachricht, die werden wir in Zukunft viel, viel häufiger bekommen.
Ja, wir können Ihren Podcast auch gerne bei uns in den Shownotes einmal verlinken für alle, die sich da ausführlicher noch informieren wollen, wenn Sie da eine ausführlichere Folge zu gemacht haben. Ich hätte noch eine Nachfrage. Wie genau kann man denn Weltraumschrott verhindern oder inwiefern kann die EU dagegen an, dass da so viel Weltraumschrott entsteht? Also können Sie das noch einmal ein bisschen genauer erklären?
Ja, also zum einen müssen wir die Satelliten, die out of service sind, also die ihre Betriebsdauer erreicht haben, die müssen halt wieder runter. Das ist ganz einfach. Die müssen raus aus dem Orbit und die dürfen nicht als tote Satelliten einfach so weiter unkontrollierbar um die Erde sausen, weil dann wird es natürlich viel gefährlicher. Das heißt, wir brauchen ein sogenanntes Todesprotokoll und die Möglichkeit, dass sämtliche Satelliten deorbitet werden. Das ist momentan noch gar nicht der Fall. Außerdem wissen wir von vielen Satelliten nicht, wo wir sind. Das heißt, wir wollen auch sogenannte Beacons installieren. Das heißt, verpflichtend müssen sie anvisiert werden können und dass man einfach weiß, wo die sind. Und dann ist noch ein Fall, wir haben ja jetzt mittlerweile eine Massenproduktion von Satelliten. Und dabei ist es so, wenn da nur auf Masse geguckt wird und die Qualität hinten runterfällt, dann kann es sein, dass man Sachen hochschießt, die halt noch bevor sie wirklich starten, dass die schon kaputt sind und nicht manövrierfähig. Das müssen wir verhindern, beziehungsweise wenn, also dass wir so gewisse Qualitätsstandards haben und wenn es das Deployment gibt, also wenn die in Orbit kommen, dass sie ein bisschen tiefer anfangen, weil alles, was näher an der Erde dran ist, wird früher von der Atmosphäre runtergesogen und dann fällt es zwar auf die Erde, aber in der Regel verglüht es oder fällt ins Meer. Das ist nicht ganz so schlimm, als wenn oben alles kaputt geht komplett. Das sind so relativ einfache Maßnahmen. Da wird es auch nochmal mehr in die Details gehen, wenn wir wirklich uns um die technischen Details kümmern. Da will ich jetzt keinen mit langweilen. Aber zu der Frage, wie wir das umgesetzt bekommen. Es ist zum Beispiel so, also erstmal würde dieses Gesetz natürlich für alle Akteure in Europa gelten. Das heißt, die müssen sich drin halten. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel Elon Musk, aber auch andere natürlich gerne verschiedene Dienstleistungen in Europa anbieten. Elon Musk zum Beispiel hat einen Service, der nennt sich Starlink. Da kriegt man relativ gutes Internet für einen, ja, schon relativ hohen Preis, aber ist ganz gutes Internet. So, und das dann, um diesen Service aber anbieten zu können in Europa, braucht man eine, muss man sich registrieren und braucht quasi eine Lizenz dafür. Und wir würden halt sagen, okay, jeder, der in Europa einen Service anbieten will und keine eigene europäische Unternehmen ist, muss sich trotzdem an die gleichen Regeln halten wie alle europäischen Unternehmen. Und so haben wir eigentlich fast alle dazu gezwungen, weil niemand will auf den europäischen Markt verzichten. Und hier zeigt sich auch nochmal Europas Stärke. Wir sind unfassbar wirkmächtig, wenn wir es denn nutzen. Wir nutzen es nur zu selten, weil wir viel zu häufig mit gespaltener Stimme sprechen, mit 27 oder 28 verschiedenen Meinungen an unsere Partnerinnen und andere Leute herantreten und dann ja nicht wissen, was wir eigentlich genau wollen. In diesem Fall aber können wir ganz klar zeigen, wer hier auf unseren Markt will, der muss sich an unsere Regeln halten und dann zwingen wir im positiven Sinne quasi alle möglichen Regionen der Welt dazu, sich unseren Regeln zu beugen und dann häufig oder hoffentlich auch irgendwann zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, lass uns diese Regeln mal international festlegen. Und dann haben wir nämlich genau das, was wir brauchen. Am Ende brauchen wir internationale Regeln für die Raumfahrt, wo es dann auch um die Frage geht, wer darf eigentlich bestimmen, wem der Weltraum gehört. Ja, weil momentan die Amerikaner sagen einfach so, wir fahren jetzt hoch und dann kann man ja, sich da zwar beschweren, aber es interessiert halt keinen.
Also die EU in dem Fall als regulatorische Macht, die dann durch die Wichtigkeit des europäischen Marktes dann andere zur Anpassung zwingen kann, wenn man das dann so sagen möchte.
Eine genau, kurze das Nachfrage machen wir ja auch heute schon zum Beispiel in den Bereichen Digitales. Ne? Also gerade beim Digital Services Act und Digital Market Act zwingen wir gerade Facebook, Instagram, also Meta, Google, TikTok wirklich in die Knie, weil sie sich an unsere Regeln halten müssen.
Da gab es ja jetzt auch letztens von der Europäischen Kommission wieder ein Urteil, beziehungsweise wurde TikTok, ich meine, es war TikTok dazu verdonnert.
Gegen TikTok wird aktuell ermittelt und Apple wurde zu 1,8 Milliarden Euro Strafe verurteilt, genau. Weil sie sich nicht an quasi Qualitätsstandards halten von einem fairen Wettbewerb im digitalen Raum. Und das hat bisher noch keiner geschafft, kein Staat. Ja, also die sind so mächtig, dass die Staaten ihn nicht reinregulieren und die EU macht gerade richtig die Vorreiterin und verteidigt die Verbraucherrechte auch im digitalen Raum. Und das finde ich eigentlich auch nochmal ein schönes Zeichen dafür, wie mächtig die EU wirklich zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger auftritt.
Da haben Sie genau die Überleitung zum nächsten Thema. Also Musikstreaming ist auch ein Thema, das Sie beschäftigt. Wie ist Ihre Vorstellung von einem gerechten Musikstreaming? Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo sich viele nicht mit auskennen oder wenig da verstehen von oder davon wissen, was da wichtig ist. Wenn Sie da einmal kurz allgemeinverständlich das einmal darstellen können, wäre das sehr schön.
Ja, sehr gerne. Also momentan ist es so, wenn man ein Musikstreaming-Abo hat, dann zahlt man ja so roundabout 10 Euro. Und dieses Geld, das kommt alles in einen Pott. Und dann wird das an die Künstlerinnen und Künstler verteilt, aber halt nach Stream. Das heißt, die zählen einfach mit, wie viele Songs wurden von einem Künstler oder einer Künstlerin gehört. Dabei gilt jeder Song als gehört, wenn er mindestens 30 Sekunden angehört wurde. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen 45-Sekunden-Song mir anhöre, komplett, dann ist das ein Stream. Wenn ich mir einen 10-Minuten-Song anhöre, komplett, ist das auch ein Stream. So, und diese ganzen Streams werden gezählt und dann wird einfach dieser Pot verteilt wird dann einfach gleichmäßig auf alle möglichen, auf diese Streams umgelegt. Das führt dazu, dass einerseits Leute, die Fans haben, die 1000-mal klicken, viel mehr Geld machen, dass Leute, die kürzere Songs haben, viel mehr Geld machen, weil ich natürlich in 10 Minuten kann ich mir natürlich über 10-mal einen 45-Sekunden-Song anhören. Und vor allen Dingen die großen und also die größten, wirklich dieses 1% der allergrößten Musikerinnen und Musiker, die verdienen nochmal richtig, richtig viel, während die kleineren 90% wirklich extrem wenig verdienen. Manche sagen so, okay, man verdient halt mit Spotify irgendwie 2-3 Euro im Jahr. Und das kann halt nicht sein, wenn man gleichzeitig irgendwie Konzerte gibt. Und was ich und auch viele Kolleginnen und Kollegen uns, wir haben uns das Ganze angeguckt, und was wir uns vorstellen, ist zum Beispiel, dass man den Fokus setzt auf, wer hört denn da? Ich vergleiche das ganz gerne mit so einem CD-Kauf von damals. Wenn ich jetzt eine CD kaufen würde, ja, oder auch gekauft habe. Ich habe mir damals zum Beispiel Green Day, war mein erstes Album, habe ich mir im Plattenladen gekauft. Bin rein und dann zahlst du halt irgendwie, ich glaube, es waren, lass es 15 Euro gewesen sein, zahlst du 15 Euro, wo geht das Geld hin? Naja, halt an Green Day. Ob ich die Platte jetzt einmal höre, zweimal, ob die doof ist oder nicht, ob ich die den ganzen Tag rauf und runter höre, ist komplett egal. Green Day kriegt diese 15 Euro, auch nicht komplett, ist ja klar, aber ne? Die kriegen das Geld und fertig ist. Was ja nicht passiert ist, dass ich mir das jetzt kaufe, dann anhöre und plötzlich kriegt keine Ahnung, Feine Sahne Fischfilet oder Materia Geld. Geht ja nicht, ja, weil das ist ja total absurd. Beim Streaming passiert genau das. Plötzlich zahle ich bei anderen mit. Und deswegen wollen wir ein anderes System haben, wo man einfach guckt, was hört der einzelne User oder die Userin. Das heißt, man guckt dann auf meine Songs, sieht dann da, weiß ich nicht, 5-mal Materia gehört, 10-mal Feine Sahne gehört und 20-mal Green Day gehört zum Beispiel. Ich höre überhaupt kein Green Day mehr, fällt mir gerade auf. Kriegen wir auch nochmal an. Und dann wird das entsprechend verteilt. Meine 10 Euro werden dann, keine Ahnung, 50, keine Ahnung, lass es 2 Euro sein an Materia, 5 Euro gehen an Green Day und 3 Euro gehen an Feine Sahne. So, und dann ist es gerecht verteilt entsprechend dem, was ich gehört habe. Jetzt hören Sie zum Beispiel, weiß ich nicht, 100 Mal The Weeknd, einfach nur ein Song, ist der beste Song aller Zeiten, rauf und runter, dann gehen 10 Euro von Ihrem Geld daran. Aber es wird nicht quasi zwischen uns umverteilt. Weil es einfach unfair wäre. Und das würde dazu führen, dass insbesondere Nischenkünstlerinnen und Künstler viel mehr Geld verdienen können, dass diejenigen quasi, die sich eine solide Fanbase aufgebaut haben, mehr Geld verdienen können. Ich habe zum Beispiel mit Herbert Grönemeyer ein Podium dazu gehabt, der halt auch sagt, ganz ehrlich Leute, ich habe mir über die letzten 30, 40 Jahre eine Fanbase aufgebaut, die meine Lieder hört. Die sind jetzt nicht, keine Ahnung, Kids, die den ganzen Tag 1000 Mal mein Lied klicken. Die setzen sich abends irgendwie hin und hören das 2 Mal und freuen sich mega. Aber es kann nicht sein, dass ich davon nicht leben kann, von meiner Arbeit und von diesem über Jahre hinweg Fanbase aufbauen und da Gefühl und alles Mögliche reinstecken, während gleichzeitig andere Leute mit sehr einfachen Mitteln und wirklich sehr kurzen Input da extreme Beträge machen. Übrigens, was ich auch überraschend fand, die europaweit meistgestreamte Künstlerin ist eine Frau, ich vergesse den Namen immer, Sommertrupp oder sowas.
Nicht Taylor Swift.
Also europäische Künstler, ne? Oh, okay. Die macht Kinderlieder. Und diese Kinderlieder werden halt von den Kids, ja, also von wirklich kleinen Kindern rauf und runter geballert. Meine Freundin ist Erzieherin, die kannte die tatsächlich. Da sitzen dann die Kids, also die Kinder vor Alexa und sagen, Alexa, spiel nochmal, weil sie nicht das kleine Baby Shark oder sonst was. Und dann wird das halt 1000 Mal am Tag gehört und das sind alles einzelne Streams und einzelne Klicks, während aber die User selber gar nicht so viel beitragen zu dem Gesamtpot.
Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur einen Künstler 2-3 Mal im Monat höre und sonst nichts, dann würden die theoretisch meine ganzen 10 Euro bekommen, weil ich ja auch nur die gehört habe. Das wäre
das Modell, was wir uns vorstellen. Aktuell ist es so, wenn du nur einmal einen Künstler 2-3 Mal hörst.
Dann geht mein Geld an andere Künstler, die dann dementsprechend,
Dann sind es nur 2 Streams, die Person kriegt. Und mit 2 Streams kriegst du aktuell, glaube ich, irgendwie 1/2 Millionstel von einem Cent. Kannst du dir vorstellen, wie viel Geld die Künstler, die du eigentlich unterstützen willst, deren Musik du feierst, die du wirklich, wo du willst, dass die auch was verdienen, von ihrer Arbeit, von ihrer Kunst leben können, die kriegen quasi nichts davon.
Also wenn man es in einem Satz zusammenfasst, die Sänger, die die Zuhörerinnen und Zuhörer hören, die sollen am Ende auch das Geld, das man dann für sein Spotify-Abo bezahlt, auch bekommen. Das hört sich natürlich deutlich gerechter an als das System, das Sie ja jetzt erklärt haben, ja.
Hört sich auch, finde ich, logisch an.
Ja, dann gehen wir einmal weiter zum nächsten Thema. Rechtsruck in Europa. Wir werden im Europaparlament vermutlich einen mehr oder weniger Rechtsruck erleben. Wie können wir damit umgehen und wie würden Sie damit umgehen? Besorgt Sie das?
Es besorgt mich in einer gewissen Weise schon. Ich glaube nicht, dass alle Menschen, die jetzt rechte Parteien wählen, ein komplettes rechtes Gedankengut und Mindset und so weiter haben. Sondern ich glaube, da ist halt eben auch viel Protest dabei. Weil halt wir Situationen haben, wo wir vielleicht auch nicht gut rausmanövriert sind, weil wir immer noch in verschiedenen Krisen drinstecken, weil wir nicht wirklich vorankommen, mal eine Vision aufzubauen, wie eigentlich das ganze Land oder auch ganz Europa aussehen soll, wenn wir wirklich in einem klimaneutraler Kontinent sind. Weil was ich nicht will, ist eigentlich ein Europa aufbauen, was Verluste macht, wo wir uns Sorgen machen müssen, wo unsere Kinder später zur Schule gehen, wo wir irgendwie Angst haben müssen, dass wir keinen Wohlstand mehr haben, wo wir Angst haben müssen für die Zukunft. Ganz im Gegenteil. Ich will ja eigentlich diesen Wandel jetzt nutzen, um diese ganzen Herausforderungen, die wir in der Vergangenheit nicht angegangen haben, um die zu lösen. Und das fehlt so ein bisschen. Ja, also wirklich so Zuversicht, Mut machen, sagen, Leute, das wird hier eine Anstrengung, gar keine Frage, aber es lohnt sich, weil wir wollen eine bessere Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder aufbauen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele Leute gerade enttäuscht sind und halt wirklich auch das Gefühl haben, jetzt ist 20 Jahre lang nichts irgendwie investiert worden in Deutschland zum Beispiel. Unsere Schulen sehen aus wie die Bolle, ja, der Zug fährt nicht, selbst wenn die Leute mal nicht streiken. Die Tarifabschlüsse sind mies. Ganz ehrlich, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Kinderbetreuung einfach schlimm, die schlechteste Deutschlands immer noch bei der frühkindlichen Erziehung. Das sind ja alles so Punkte, wo wir einfach in der Vergangenheit verpasst haben, Geld zu investieren. Und jetzt kommt, wir müssen aber jetzt nochmal richtig Anstrengungen machen, um eben in der Zukunft besser dazustehen. Und viele haben Sorge, dass das nicht funktioniert. Und dann aus dieser Sorge heraus wählt man dann halt mal Protest und sagt, so geht's nicht weiter. Mir geht das hier alles auf den Keks. Und deswegen wähle ich jetzt mal ganz rechts. Das Problem dabei ist nur, mit der Demokratie spielt man nicht. Wenn die einmal weg ist, kommt sie nicht wieder. Und das ist meine Sorge, die ich habe. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt hinkommen. Ja, also momentan, selbst wenn wir irgendwie bei 15-20% AfD-Wählern sind, sind es halt immer noch 85-80% Leute, die das nicht wollen. 85%, die Demokratie wollen. Und das ist erstmal auch ein starkes Zeichen. Und insofern, glaube ich, ist eine wichtige Herausforderung, wie wir als Demokraten damit umgehen. Und das alles unter einer Prämisse. Ja? Also wir können gerne streiten, wie wir die Zukunft gestalten wollen, wie wir das alles machen wollen. Aber es gibt eine Prämisse, die ganz klar ist. Demokratie ist die Art und Weise, wie wir vorankommen wollen. Das gilt für alle. Es gilt für alle demokratischen Parteien, sich da ganz klar zu positionieren, entgegen den Rechtspopulisten und zu sagen, egal wie sehr wir uns über die Inhalte streiten, was wir nicht in Frage stellen, ist Demokratie und ich würde auch sagen, ist die Europäische Union. Das sind zwei Erfolgsmodelle, die uns über die letzten 60 Jahre ja auch durch schwierige Zeiten getragen haben, aber wir werden ohne diese beiden Punkte, stünden wir heute viel, viel beschissener da. Punkt. Das sieht man immer wieder auch bei anderen Mitgliedstaaten und bei vielen Personen, die aus Diktaturen kommen, die sich die Demokratie hart erkämpft haben. Und deswegen werden wir das nicht aufgeben.
Das ist ja eine klare Aussage. Wir müssen einmal zum nächsten Thema weiter. Ich würde sie so zusammenfassen, dass sie die Sorgen und Ängste, die viele Menschen zu diesen Parteien treiben, dass sie die auch wahrnehmen und dass sie die auch angehen wollen. Thema EU-Erweiterung und Sicherheitspolitik. Wie stehen Sie zu einer möglichen Erweiterung von der EU, wenn man jetzt nach Ungarn schaut? Also in Polen gab es ja jetzt mit der Wahl letztes Jahr eine neue Richtung, die da eingeschlagen wird. In Ungarn ist das ja mit der Rechtsstaatlichkeit teilweise immer noch fragwürdig oder kritisch teilweise. Wie sehen Sie das dann, wenn es da um die Erweiterung geht? Könnte man sich da, wenn man das so drastisch sagen möchte, neue Probleme ins Haus holen?
Vielleicht auch, ja. Also ich glaube, dass eine Erweiterung uns gut tun würde. Aber eine Erweiterung ist realistisch auch nur machbar, wenn wir die EU reformieren. Und zwar an verschiedenen Stellen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir heute die Ukraine aufnehmen würden, hätten wir überhaupt nicht genug Sitze laut europäischer Verträge im Europäischen Parlament, um die Ukraine aufzunehmen, also um denen auch dann Abgeordnete im Europäischen Parlament zu geben. Wir hätten nicht das Geld für die Agrarförderung, die ihnen zustünde, für die Regionalförderung, die ihnen zustünde. Es funktioniert einfach nicht. Das heißt, allein schon wegen dieser Themen müssen wir an große Batzen der europäischen Verträge ran. Aber wir müssen uns eben auch um dieses Thema Einstimmigkeit kümmern. Es kann nicht sein, dass wir 5, 6 neue Staaten aufnehmen, die alle ein Veto für alle Fragen bekommen. Und wir müssen uns eben auch darum kümmern, dass diese ganzen Kriterien, die wir für Mitgliedstaaten, die aufgenommen werden wollen, gelten. Ja, Rechtsstaatlichkeit, auch finanzielle Absicherung, eben auch Demokratie, Justiz, dass diese Forderungen, die sehr, sehr hoch sind, von der Europäischen Union überhaupt aufgenommen zu werden, dass die auch weiterhin verpflichtend gelten, wenn man Mitgliedstaat ist. Ungarn hätte heute überhaupt keine Möglichkeit, aufgenommen zu werden, weil es diese ganzen Kriterien nicht mehr erfüllt. Und das darf nicht sein. Da muss Europa wirklich Garantin dafür sein, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hier in Europa gelten, und zwar uneingeschränkt. Und deswegen halte ich es für wichtig, die Europäische Union an dieser Stelle eben zu erweitern. Einerseits dieses Veto-Recht abzuerkennen, dass wir wirklich mit qualifizierter Mehrheit in Zukunft auch bei der Außen- und Sicherheitspolitik entscheiden. Das wird uns sehr viel Wirkmacht geben. Und andererseits, dass wir einen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus einführen, der dafür sorgt, dass Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in der Europäischen Union gesichert sind, auch wenn man Mitglied ist.
Also so eine Art Sanktionsmechanismus für demokratische Rückschritte. Beispielsweise.
Ich will nicht einen Sanktionsmechanismus für Rückschritte. Ich will wirklich die Möglichkeit, wie bei einem obersten Gerichtshof, auch Entscheidungen rückabzuwickeln, wenn sie Rechtsstaatlichkeit einschränken.
Westbalkan, also für Westbalkan würde das Gleiche gelten. Also für Sie sind die Bedingungen der Erweiterung, wenn ich sie zusammenfassen kann, dass man zum einen die Einstimmigkeit abschafft und zum anderen sich besser um die Sicherung der Rechtsstaatlichkeit kümmert.
Und der Demokratie, ja.
Okay. Dann Thema EU-Armee und Atombombe. Das ist bei der SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley angesprochen worden, von ihr angesprochen worden. Wie sehen Sie das? Also die EU-Armee ist natürlich da näher als die Atombombe, die wäre natürlich deutlich weiter noch entfernt von der Realisierbarkeit. Ist das realistisch, wenn man sich gleichzeitig noch nicht mal auf gleiche Waffenstandards und gleiche, sage ich jetzt mal, Panzermodelle einigen kann?
Ja, also die Atombombe haben wir ja schon in Europa. Frankreich ist ja Atommacht. Es geht ja da eigentlich eher dann um die Frage, wie das Ganze auch dann nutzbar gemacht werden würde für die europäischen Partnerinnen und Partner. Und für Frankreich natürlich die große Frage, wie die Kosten geteilt werden, weil das ist eigentlich das Problem der Franzosen, sind einfach sehr teuer. Und das muss uns auch klar sein, wenn wir eine europäische Atombombe haben wollen, dann ist es nicht billig. Ja, also die Amerikaner stecken da sehr, sehr viel Geld rein und wir profitieren natürlich davon, dass wir das einfach mitnutzen können mit dem Nuklearschirm. Gerade wenn man sich die Entwicklung in den USA anguckt, ist es, glaube ich, nicht ganz sinnlos, zumindest mal darüber nachzudenken, wie man damit weitermacht, falls Donald Trump gewählt wird und tatsächlich Artikel 5 des NATO-Vertrags in Frage stellt. Deswegen, ich bin da sehr vorsichtig, aber man sollte zumindest mal darüber nachdenken, das tun wir. Bei der europäischen Armee, und das ist ja auch mit der Frage verbunden, bin ich grundsätzlich nicht abgeneigt. Aber, und hier ist der Kasus Knacks, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, Stichwort Einstimmigkeit bei der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn ich eine europäische Armee habe, wer soll die denn befehligen? Das ist die große Frage. Wer ist Oberbefehlshaber dieser europäischen Armee? In Frankreich ist es der französische Staatspräsident. In Deutschland ist es der Bundestag. Das ist eine Parlamentsarmee. Das mal nur als grundsätzlicher Unterschied zwischen zwei Systemen. Und was bedeutet das dann für Europa? Ist es da der Rat? Ein Rat, der nicht mit Mehrheitsentscheidung entscheiden kann? Ist es die Kommissionspräsidentin, also vergleichbar mit dem französischen Präsidenten? Das heißt, geben wir dann einer einzelnen Person, wie von der Leyen, die in der letzten Wahl zum Beispiel gar nicht als Spitzenkandidatin angetreten ist, die Macht, über Krieg und Frieden zu entscheiden? Oder ist es das Parlament? Das wäre meine logische Schlussfolgerung, aber das müssen wir dann auch erstmal einem Rat beibringen, der ja dann extrem viel Macht eben an ein Parlament abgibt. Solange diese Frage nicht geklärt ist, finde ich die Überlegung über eine europäische Armee ein bisschen scheinheilig von vielen Beteiligten, weil sie sich immer um diese Frage herumwinden, insbesondere Macron macht das sehr, sehr gerne, aber auch viele Kollegen von der EVP, also von der deutschen CDU, die dann so tolle Ideen in den Raum werfen, die sie offensichtlich nicht bis zum Ende durchdenken und dann halt der Frage ausweichen. Aber wenn Sie mich fragen, wie ich es mir eben auch im Lichte des europäischen Bundesstaates wünschen würde, dann würde das bedeuten, wir haben eine Außen- und Sicherheitspolitik, die von der Europäischen Kommission gemacht wird und da mit einfacher Mehrheit im Rat beschlossen wird oder unterstützt wird, aber vor allen Dingen die Macht geht vom Volke aus, also in diesem Fall vom Volksvertreter, nämlich vom Europäischen Parlament und einer Armee, die durch Mandat des Europäischen Parlaments eingesetzt werden kann. Und dann ergibt es für mich Sinn, das gemeinschaftlich zu denken. Das wäre auch, wie gesagt, eine große Wirkmächtigkeit Europas, dass man das alles zusammendenkt. Und dann kann man, finde ich, auch Fragen wie zum Beispiel über Fragen wie zum Beispiel eine Atombombe weiter nachdenken. Aber bis dahin halte ich das alles für Luftschlösser.
Worüber also wir aber anfangen erst ganz können. Am Ende.
Da haben Sie schon, bitte?
Das kommt erst ganz am Ende, die mögliche
Atombombe. Genau, das kommt ganz am Ende. Aber wo wir anfangen können, das haben Sie ja gerade ja schon mal gesagt, ist Stichwort Waffensysteme. Das wäre eine große Baustelle, dass wir da mal rangehen und wirklich gucken, dass wir die europäischen Waffenbesorgung, die ganze Beschaffung, dass wir das alles mal harmonisieren. Das muss ja nicht von heute auf morgen kommen. Aber dass man sagt, wir machen das in Zukunft gemeinschaftlich und wir machen europäischen Wehretat, anstatt das Ganze national zu machen. Was dann ja auch am Ende, wenn man sich die 100 Milliarden für die Bundeswehr anguckt, auch nicht wirklich super gut funktioniert. Dann fangen wir lieber auf europäischer Ebene an und führen einfach konsequent ein, dass es dann in Europa verschiedene Standards gibt, die wir gemeinschaftlich beschaffen. Das wäre günstiger, das wäre effizienter und das wäre am Ende im Verteidigungsfall tatsächlich auch sinnvoller, dass man sich dann gegenseitig unterstützen kann.
Als Beispiel, wenn jetzt 27 Armeen in Europa 27 verschiedene Standardgewehre haben, dann steigen natürlich auch die Kosten. Eine Frage,
Genau, ja.
Anschlussfrage wäre da, europäischer Verteidigungsminister, wäre das vielleicht eine erste Möglichkeit, um in die Richtung zu gehen, aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, dass es nicht falsch ist, das beim nächsten Mal mitzumachen, dass wir einen Kommissar für Verteidigung und Sicherheit bekommen, halte ich für sinnvoll, muss natürlich in Abstimmung mit dem Außenbeauftragten sein, aber auch hier wieder ganz entscheidend, dass einfach diese ganzen beiden Fragen, Außen- und Sicherheitspolitik, eben auch Verteidigungspolitik, dass diese Einstimmigkeit im Rat abgeschafft wird und dass wir die Kompetenz insbesondere ins Parlament legen, da wir die einzigen direkt gewählten Vertreter der Bevölkerung sind.
Also auch hier wie bei der Erweiterung ist, sehen Sie die Einstimmigkeit als großes Hindernis für viele neue Projekte. Ja. Dann kommen wir einmal zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Das ist ja auch für uns hier in MV ein sehr wichtiges Thema. Wir sind ja auch sehr landwirtschaftlich geprägt. Da wurde in letzter Zeit auch sehr viel protestiert, nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern in Europa. Kurz und knapp, was müsste sich aus Ihrer Sicht da ändern bei der europäischen Agrarpolitik?
Ganz kurz und knapp, alles.
Alles. Das ist ambitioniert.
Naja, wir haben ja viele Problemstellungen. Das erste ist ja, aktuell sind knapp 40% der Einnahmen von Landwirtinnen und Landwirten kommen aus Subventionen. Ja, und das ist eine Situation, die auch Landwirten häufig zuwider ist, weil sie sagen, ich will nicht abhängig sein davon, dass die Politik entscheidet, ob wir Subventionen kriegen oder nicht, sondern ich will einfach gute Produkte produzieren und die an Leute verkaufen und damit Geld verdienen. Und das ist eigentlich auch der Zustand, den wir erreichen müssen. Wir haben aber die Landwirtinnen und Landwirte in absolute Abhängigkeit von diesen Subventionen gebracht, dadurch, dass wir eine Flächenförderung machen. Das heißt, man kriegt pro Hektar, aktuell glaube ich irgendwas um die 330 bis 350 Euro sein, und dann muss man nur quasi zeigen, dass man eine gewisse Fläche hat. Wozu führt das? Dass man größere Flächen, dass die einfach wirtschaftlich sich mehr lohnen. Das führt auch dazu, dass wir einen größeren Drang auf Flächen haben. Weil wir beide sind ja keine Landwirte, also ich weiß nicht, Sie bei Landwirt sind, ich
Nein.
auf jeden Fall nicht. Genau. Und wir könnten jetzt aber trotzdem losgehen und einfach sagen, weißt du was, wir kaufen uns jetzt, weil es sich wirtschaftlich lohnt, große landwirtschaftliche Flächen, kaufen die, weil wir wissen ja, jeder Pächter da drauf kriegt auf jeden Fall pro Hektar 350 Euro von der EU. Also wie hoch setzen wir die Pacht? Ja, mindestens 350 Euro. Das heißt, wir ziehen ziemlich viel Geld raus, was eigentlich für die Produktion von guten Lebensmitteln ist, was eher in Investorenhände geht, was schon mal ein großer Fehler ist. Und gleichzeitig die Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, also klimaneutrale Produktion, mehr die Biodiversität, mehr Tierwohl, das sind ja Herausforderungen, die insbesondere auch Landwirte betreffen. Für diese Aufgaben haben wir überhaupt kein Geld mehr übrig, weil wir alles schon in die Flächenförderung gesteckt haben. Und deswegen müssen wir eigentlich davon wegkommen. Wir brauchen einerseits einen Schutz von europäischen landwirtschaftlichen Produkten. Das heißt, anstatt auf dem Weltmarkt zu wettbewerben, muss man wirklich gucken, was können wir hier für den heimischen Markt produzieren. Und dann auch, finde ich korrekt, das erlaubt auch eindeutig oder eindrücklich sogar die WTO, dass man dann auch sagt, landwirtschaftliche Produkte von außerhalb müssen nicht unbedingt nach Europa kommen oder zumindest nicht zu so billigen Preisen. Weil sie werden im Leben nicht billiger zum Beispiel Schafsfleisch oder Ziegenfleisch produzieren können als das, was aus Neuseeland kommt. Die produzieren einfach zu Billigpreisen und überschwemmen hier den Markt. Das macht natürlich hier Märkte kaputt nach einem wahnsinnigen Preisdruck. Und deswegen ist dann der Ruf nach Subventionen wieder groß. Halte ich für falsch. Stattdessen wirklich sagen wir, schützen die Produzenten hier vor Ort, fokussieren uns wirklich auf eine regionale Produktion, also dann aber bitte auch kein Milchpulver mehr für chinesische Märkte produzieren, sondern wirklich Milch und gutes Fleisch eben hier für zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, aber eben auch insgesamt für Europa insgesamt. Und dann eine ganz klare Unterstützung für sämtliche Standards zu erfüllen für Klimaschutz, Biodiversität und Tierwohl. Ich glaube, was wir gerade ganz, ganz dringend brauchen, ist auch ein gewisser Grundkonsens, also ein Konsens darüber, wie hoch sind unsere Anforderungen für Tierwohl, für CO2-Ausstöße, für Biodiversität. Und da wünsche ich mir Folgendes, dass wir einen Konsens, also dass wir quasi Bürgerinnen und Bürger mit Expertinnen aus Landwirtschaft, Wirtschaft und Umweltschutz zusammenbringen und das aushandeln. Und dann zu einem Modus kommen, sagen, das und das sind die Quadratmeterzahlen für Tierwohl, um das halt als Mindestanforderung zu haben. Und das sind die CO2-Ausstöße. Und das ist, ja, so Standards festlegen. Und dann gilt aber auch, weil das ist auch ein großes Problem von Landwirten aktuell, ist, dass sich alles kontinuierlich alle 5 Jahre verändert. Alle 2 Jahre heißt es, jetzt muss größer oder kleinere Stelle, mehr oder weniger von dem und dem. Dass wir dann wirklich sagen, wenn wir einmal diese Standards haben, dann bleiben die auch für die nächsten 15, 20 Jahre. Dann hat man Investitionssicherheit. Und dann für alle, die es über die Standards hinaus besser machen wollen, nochmal einen Quadratmeter mehr für die Tiere.
Um da würden sie dann mehr Förderung geben wollen.
Dafür gibt es dann die Förderung, ganz genau. Da gibt es dann extra Geld und Unterstützung, damit man das dann auch wirklich gewährleisten kann. Und allerletzter Punkt, wo wir unbedingt hin müssen. Die Landwirtinnen und Landwirte werden gerade ausgenommen von Handelskonzernen. Wir haben 4 Handelskonzerne in Deutschland, die eine extreme Marktmacht beherrschen und einfach zu Landwirten gehen und sagen, weißt du was, das ist der Preis, den du pro Liter Milch kriegst und wenn du ihn nicht haben willst, dann kriegst du halt nichts. Und das geht nicht. Wir brauchen eine Marktmacht für Landwirte und Landwirte, müssen wie so eine Gewerkschaft der Landwirtschaft hinbekommen, die vernünftige Preise verhandeln. Wir sehen es gerade bei den Lokführern, die machen das auch als Kampf, organisieren sich zusammen und sagen so, das ist das, was wir mindestens haben wollen. Und das, finde ich, können die Landwirte auch mal ganz stark machen gegenüber den Handelskonzernen. Dann heißt es, oh, die armen Handelskonzerne, die haben ja dann Probleme, dafür Abnehmer zu finden. Aber da sind wir als Konsumentinnen und Konsumenten dann, glaube ich, auch nochmal gefragt zu sagen, gute Qualität, die wir haben wollen, für die viele Leute sagen, dass sie auch bereit sind, mehr zu zahlen, dann müssen wir dann eben auch ein paar Euro mehr bezahlen. Und dann fragen wieder andere, ja, wo kommt das Geld denn her? Dann sind wir wieder bei dem Arbeitskampf auf der anderen Seite, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich am Ende auch mehr verdienen müssen.
Ja, spannende Idee, eine Gewerkschaft für Landwirte. Dann eine Nachfrage dazu, die mir da spontan einfällt. Mercosur, das Handelsabkommen, das die EU aktuell mit den südamerikanischen Staaten verhandelt, da ist ja das auch potenziell so, dass es große Einflüsse auf die Landwirtschaft haben kann, je nachdem, wie viel Rindfleisch beispielsweise dann aus Argentinien oder Brasilien importiert werden darf in die EU. Wie stehen Sie dem gegenüber? Kurz geantwortet, bitte.
Ja, ich kann es ganz kurz machen. Ich bin sehr kritisch der ganzen Sache, eben auch genau deshalb. Einerseits Rindfleisch aus Argentinien, andererseits eben auch Futterprodukte, wie zum Beispiel Soja. Dafür werden extrem große Mengen an Regenwald abgeholzt. Es ist sehr klimaschädlich, was da produziert wird. Und am Ende macht es eben auch hier vor Ort im Zweifel lokale Produktion und regionale Produktion einigermaßen kaputt. Gleichzeitig sage ich aber auch, wir wollen ein Handelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten, weil wir gerade durch Bolsonaro gesehen haben, dass auch da einfach Entwicklungspotenzial ist, wo wir jetzt gerade diejenigen unterstützen wollen, die da Demokratie hochhalten und eben auch Entwicklung in der Region vorantreiben wollen. Aber ich finde, es darf sich eben nicht zu Lasten des Umweltschutzes und des Klimaschutzes auswirken und auch nicht zu Lasten unserer Landwirte hier vor Ort. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch den Ganzen sehr kritisch gegenübergestanden, übrigens genauso wie der GAP, wo wir auch abgelehnt haben, ne, als eine der wenigen Parteien.
Sie werden ja weiterhin dann, wenn Sie wiedergewählt werden, Mecklenburg-Vorpommern in Brüssel vertreten. Wie kann MV besser und weiter von der EU profitieren? Also gibt es da bestimmte Programme, wo speziell MV sich besser aufstellen könnte?
Ja, wir profitieren heute schon relativ viel von zum Beispiel dem Programm der Regionalförderung. Das ist ja auch das, was ich hauptsächlich auch mache, wo ich halt eben auch mit dafür gesorgt habe, dass wir halt auch weiterhin mehr Geld von der EU bekommen und so quasi unser Landeshaushalt wirklich einigermaßen lockerer und befreiter ist. Aber Wir haben zum Beispiel auch das große Thema erneuerbare Energien. Da wird gerade sehr, sehr viel auf europäischer Ebene in Forschung und Entwicklung hineingesteckt, gerade für das Thema Offshore-Windenergie. Da sind wir wirklich mit einem sehr tiefen Wasser, mit einer sehr seichten Wassertiefe in der Ostsee wirklich gesegnet und können da Vorreiterrolle auch für die Forschung sein und eben für die Wasserstoffproduktion. Da gibt es eine große Wasserstoffstrategie der Kommission. Und hier, finde ich, können wir noch viel mehr Energien produzieren und dann eben auch nach ganz Europa vermarkten. Das würde unsere Situation schon steigern, aber hier eben nicht aufhören, sondern dann auch wirklich sagen, okay, wir wollen die Industrie der Zukunft hier in Europa aufbauen, hier in Mecklenburg-Vorpommern aufbauen, für Europa aufbauen und eben nicht nur einfach unsere Energie verkaufen, sondern aus dieser günstigen und sauberen Energie tolle Produkte entwickeln, die man in Europa und der Welt gebrauchen kann. Und dafür, was muss Europa oder was muss Mecklenburg-Vorpommern in Europa dafür besser tun? Ich finde, wir müssen ein bisschen mehr Lobbyarbeit betreiben. Wir haben eine ganz tolle Truppe an Leuten, die hier für Mecklenburg-Vorpommern in Brüssel sitzen, im sogenannten Informationszentrum bzw. Informationsbüro des Landes. Und ich habe das Gefühl, dass denen so ein bisschen eine politische Vorgabe für eine Strategie fehlt. Die haben ganz viele gute Ansätze und Ideen, machen auch sehr viel im Bereich, aber es fehlt halt die klare Ansage des Wirtschaftsministers zum Beispiel zu sagen, so, Industriepolitik, es gibt jetzt einen neuen Vorschlag, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, ich will, dass Mecklenburg-Vorpommern da den und den Vorteil daraus zieht, dass hier Investitionen getätigt werden, dass die Leute wissen, dass es was in Mecklenburg-Vorpommern gibt, nämlich günstige Energien, viel Platz, eine tolle Aussicht, gute Arbeitskräfte und so weiter. Und deswegen möchte ich von euch das und das und das. Und das fehlt alles. Diese Strategie, dieses strategische Wissen, das fehlt der Landesregierung einfach noch. Und das müssen wir eigentlich noch viel stärker in den Fokus setzen. Europa kann viel für Mecklenburg-Vorpommern tun und Mecklenburg-Vorpommern kann so wahnsinnig viel für Europa tun. Das ist also eigentlich ein Top-Match und das muss noch endlich zusammengebracht werden.
Also auch Wertschöpfung nach Mecklenburg-Vorpommern holen. Dann noch einmal kurz soziale Gerechtigkeit. Was kann das Parlament da noch extra für tun? Also da geht es ja zum Beispiel auch um die Mindestlohnrichtlinie, die umgesetzt werden muss in Deutschland. Da ist der Mindestlohn ja noch nicht angepasst worden. Wie kann sich da das Europäische Parlament noch besser einsetzen für mehr soziale Gerechtigkeit?
Na, ich glaube, gerade die Mindestlohnrichtlinie ist ein gutes Beispiel dafür, wo wir halt wirklich einiges geschafft haben, weil wir das eben durchbekommen haben und das halt eben wirklich auch im Kampf mit dem Rat, muss man wirklich sagen, hinbekommen haben für die Bürgerinnen und Bürger, Vorteile am Ende zu kreieren. Das sehen wir aber auch in vielen anderen Bereichen, wenn es zum Beispiel um die Frage der sozialen Absicherung geht, wenn es um die Frage von zum Beispiel Plattformarbeitern geht, also Menschen, die zum Beispiel bei Lieferando oder so arbeiten oder bei Zalando, also bei verschiedenen digitalen Plattformen. Und wenn es um die Frage auch von steigenden Mietpreisen geht, durch zum Beispiel verschiedene Ferienwohnungen, da finde ich, machen wir im Rahmen dessen, was wir rechtlich dürfen, schon einiges. Aber deswegen habe ich das gerade auch so formuliert, unser Rahmen ist relativ dünn und da müssen wir eigentlich ran. Die Europäische Union darf nicht einfach nur eine Wirtschaftsunion sein, die einfach nur auf Wirtschaft aus ist, sondern die vor allen Dingen eben auf den Menschen aus ist. Und da geht es eben auch um die soziale Absicherung. Deswegen brauchen wir eben auch die soziale Union und müssen das endlich rechtlich auch verankern in
den Verträgen. Mehr gemeinschaftliche Sozialpolitik und mehr Kompetenzen im Bereich.
Um auch diese Unterschiede in Europa anzupassen. Also wir wollen ja einfach, dass alle Menschen gleiche Chancen haben und dass alle Menschen eben auf diesen hohen Standard, den wir in manchen Ländern schon haben, auch wirklich kommen. Und deswegen brauchen wir da einfach mehr Anstrengungen, das gemeinschaftlich zu machen.
Wir haben schon teilweise in einigen anderen Bereichen darüber gesprochen, Energiepolitik. Also viele Staaten in der EU, das hat sich ja jetzt mit dem Programm Repower EU ein bisschen verändert, aber viele Staaten in der Europäischen Union haben ja lange und tun es teilweise immer noch, neue eigene Energiepolitik verfolgt. Wären Sie dafür, dass man da eine gemeinschaftliche oder mehr gemeinschaftliche Energiepolitik aufstellt?
Ja, das halte ich für extrem wichtig. Gerade bei der Energiepolitik ist es so, dass wir noch zu viele Trennungen in ganz Europa haben, insbesondere zwischen der Iberischen Halbinsel und Zentraleuropa, weil die Franzosen den Strommarkt blockieren. Und dabei kommt gerade aus der Iberischen Halbinsel extrem viel günstige erneuerbare Energie und die muss endlich auch Zentraleuropa erreichen. Und deswegen wäre es sinnvoll, dass wir eine gemeinsame europäische Energiepolitik machen. Vor allen Dingen, weil das eine Sicherheit auch gibt für Versorgungssicherheit, aber eben auch für stabile, günstige Preise. Und deswegen müssen wir da endlich den nächsten Schritt gehen. Leider, wie gesagt, blockieren das insbesondere die Franzosen, weil sie ihren teuren, dreckigen Atomstrom immer noch exportieren wollen, auch wenn sie da extreme Probleme haben und viel zu häufig noch auf Importe angewiesen sind.
Dann eine kurze Antwort. Klimaschutzbemühungen der EU, ist das schon ausreichend oder geht da noch mehr?
Das ist schon ein viel, viel größeren Schritt, als ich das jemals gedacht hätte vor 5 Jahren. Aber es geht oder es muss noch viel mehr gehen, damit wir wirklich die Pariser Klimaziele auch erreichen und eine Zukunft haben.
Zustand der Ostsee. Kann sich die EU da noch mehr einsetzen? Auch ja für MV recht wichtig.
Ja, kann sie und muss sie auch. Ich bin ganz froh, was wir schon an manchen Stellen mit unserem Kommissar für Umwelt und Meeresschutz geschafft haben. Aber gerade bei der Frage von Altlastenbeseitigung und von den Fischbeständen müssen wir noch extrem viel tun.
Junge Menschen, auch wichtig für die Europäische Union. Möchten Sie sich da mehr einsetzen für mehr soziale Teilhabe von jungen Menschen an Europa? Es gibt ja zum Beispiel die Idee, ein kostenloses Interrail-Ticket für alle 18-Jährigen zur Verfügung zu stellen.
Ja, ich finde, dieses ist ein schlechtes Beispiel, weil das jetzt nicht unbedingt eine politische Teilhabe hat, aber absolut, Europa muss für junge Menschen da sein und junge Menschen müssen viel mehr Einfluss in Europa haben. Ich bin froh, dass wir es hinbekommen haben, einen sogenannten Youth-Check zu ermöglichen. Ich will sagen, dass sämtliche Gesetze in Zukunft darauf überprüft werden, welche Auswirkungen sie auf junge Menschen haben. Dass wir es hinbekommen haben, das Wahlalter auf 16 herunterzusenken, zumindest in Deutschland, weil in ganz Europa waren einige Staaten dagegen. Aber es fehlt auch noch an vielen Stellen, da muss noch einiges getan werden. Ich bin, wie gesagt, einer der 10 jüngsten Abgeordneten und sorry, 32, doppelt so alt wie das Wahlalter, ist nicht so jung, wie wir eigentlich Leute hier bräuchten.
Dann kommen wir einmal zur Schnellfragerunde. Ganz einfaches Prinzip, ich gebe ihm 2 Begriffe und Sie antworten mit einem. Sind Sie bereit?
Ja.
Euro oder D-Mark?
Euro.
Glyphosat oder Biolandwirtschaft?
Biolandwirtschaft.
Lieferkettengesetz oder Kinderarbeit?
Lieferkettengesetz.
USA oder Russland?
USA.
Abrüsten oder aufrüsten?
Kurzfristig aufrüsten und langfristig abrüsten.
LNG oder Windkraft?
Was war das? LNG,
LNG
oder,
Windkraft?
Windkraft, 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 Windkraft.
Verbrenner oder Elektro?
Elektro.
Gentechnik oder Bio?
Bio, ja. Bio.
Klimawandel oder Klimaschutz?
Ja, Klimaschutz, ja, Punkt.
Fahrrad oder Auto?
Ich habe gar kein Auto. Ich fahre Fahrrad.
Ostsee oder Malle?
Was ist das denn für eine Frage? Wer fährt denn nach Malle?
EU-Mitgliedschaft oder Austritt?
Immer dabei und immer mehr. Mehr
Europa. Offene Grenzen oder Abschottung?
Offene Grenzen, ja, Punkt.
EU-Erweiterung oder engere Zusammenarbeit?
Sowohl als auch.
Mercosur oder TTIP? Also das Handelsabkommen.
Mercosur, würde ich sagen.
Einstimmigkeit oder Mehrheitsentscheidung? Das haben wir eigentlich schon beantwortet.
Ja, Mehrheitsentscheidung.
Asylverfahren an den Außengrenzen oder im Inland?
Das ist mir zu kurz, um das so zu beantworten.
Nationale Souveränität oder europäische Integration?
Europäische Integration. Weil sie zu nationaler Souveränität führt. Das muss man immer noch mal betonen. Wir kriegen nur eine Souveränität, wenn wir europäisch handeln.
Atomkraft oder erneuerbare Energien?
Erneuerbare Energien.
Größere oder kleinere Fangquoten in der Ostsee?
Kurzfristig kleinere. Muss leider sein, aber ich wünsche mir, dass wir in Zukunft mehr Ostseefisch genießen können, der nachhaltig gefischt wird.
Bargeld oder Karte?
Persönlich Karte, aber ich bin auch großer Fan von Bargeld.
Zuckersteuer oder Diabetes?
Was war das gerade?
Zuckersteuer oder Diabetes?
Was ist Zuckersteuer?
Es gibt zum Beispiel in England eine Zuckersteuer, da werden...
Zuckersteuer. Ach, ich habe Ducker. Zuckersteuer. Ja, Zuckersteuer. Oder? Ja, genau.
Okay, dann, Sie sind für die Zuckersteuer. Dann einmal noch eine kurze Möglichkeit für Sie. Warum sollen die Wählerinnen und Wähler bei Ihnen, bei den Grünen, ihr Kreuz machen bei der Wahl?
Weil ich und weil wir eine Politik machen, die den Menschen in der Zukunft weiterbringt. Weil wir eben nicht auf Angst und auf Zaghaftigkeit setzen, sondern weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft viel, viel stärker und krasser sind, als wir das manchmal uns von manchen Politikerinnen und Politikern, insbesondere von der rechten Seite, anhören müssen. Ich glaube, dass die ganzen Herausforderungen, die vor uns stehen, ja, die werden schwer, aber wenn die jemand schafft, dann wohl wir. Und das mit ein bisschen Köpfchen und mit ein paar guten Ideen, da kriegen wir wirklich ein Europa hin, wo wir nicht nur einen guten Wohlstand und eine gute Zukunft für unsere Kinder aufbauen, sondern wirklich auch die Situation bekommen, dass unsere Kinder und Kindeskinder irgendwann sagen, boah, krass, dass sie sich das damals getraut haben, aber danke dafür.
Voller Zuversicht, vielen Dank. Dann eine Abschlussfrage, kommen Sie nochmal zu uns in den Podcast nach der Wahl?
Sehr gerne, warum nicht?
Sehr schön. Wo können sich denn die Zuhörerinnen und Zuhörer noch weiter über Sie informieren? Haben Sie da Wahlkampftermine auf einer Website oder?
Genau, also Wahlkampftermine stehen sowieso an. Bisher stehen die noch nicht auf der Website, kommt aber sicherlich noch. Meine Website heißt niklas-ninas.eu, Ninas mit IE und Doppel-S. Und es gibt aber mich natürlich auch auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram, auf LinkedIn, bald auch wieder auf TikTok, auf Facebook, genau, also auf verschiedenen Plattformen. Und genau, wegen des Podcasts, den sind wir gerade in der Produktion und sobald der fertig ist, würde ich den auch nochmal auf Spotify suchen. Der heißt einfach Europa.
Vielen Dank. Dann, das war es auch schon. Herzlichen Dank an Sie für das Gespräch und dann wünschen wir als EEZ Ihnen eine schöne und erfolgreiche Zeit während des Wahlkampfs und auch jetzt noch weiter im Parlament.
Vielen Dank, Dankeschön und einen schönen Tag. Ciao.
Danke. Tschüss.